Gott ist die einzige Option in unserem Leben, wenn wir unser Vertrauen auf ihn nicht werfen. Auf wen denn dann? Er kann uns durch die schlimmsten und heftigsten Stürme des Lebens hindurchtragen. Und wir werden auch heute in der Predigt sehen, wir kommen echt an Punkte in unserem Leben, die sind so schwierig oder können so schwierig werden. Und wir müssen weg davon, immer nur dauernd irgendwelche fromme Plattitüden von uns zu geben, sondern dass unser Glaube krisenfest wird, ihr Lieben. Wir brauchen einen Glauben, der krisenfest ist. Nicht nur einen Sonntagsglauben, nicht einen Gottesdienstglauben. Einen Glauben, der krisenfest ist, der fest ist, wenn Erschütterungen kommen. Und deswegen habe ich diese Predigtreihe hier begonnen, hat mir Gott aufs Herz gelegt, die einfach sicher heißt. Wir sind sicher in seiner Hand. Die Navigatoren, habe ich das letzte Mal erzählt, haben herausgefunden, in ihrer langjährigen Arbeit mit wiedergeborenen Christen, die weltweit agiert, in 100 Ländern sind sie unterwegs, könnt ihr mal googeln, Navigatoren. Und die haben herausgefunden, dass wiedergeborene Menschen brauchen in 5 Fragen eine solide Antwort. Du musst in deinem Glaubensleben in kurzer Zeit eine solide Antwort haben auf 5 Fragen. Und die erste Frage ist, bekomme ich durch den Glauben an Jesus Heilsgewissheit? Reicht mein Glaube, um in den Himmel zu kommen, an Jesus? Bin ich dann errettet? Die zweite Frage ist, hört Gott mein Gebet? Die dritte Frage ist, wie kann ich ein siegreiches Leben führen? Die vierte Frage ist, wie empfange ich Vergebung, wenn ich scheitere, wenn ich falle? Und die fünfte Frage ist, wie erkenne ich Gottes Willen und seine Führung in meinem Leben? Und interessant ist, ich bin mir sicher, bei all den Fragen, die ich gerade vorgelesen habe, du selber hast dich kurz abgecheckt, wo stehe ich denn da eigentlich? Lebe ich ein siegreiches Leben? Bin ich mir wirklich sicher, dass ich immer Vergebung bekomme, wenn ich scheitere? Lebe ich in dieser Vergebung? Und diese Fragen sind deswegen nicht nur für Neubekehrte wichtig, sondern für alle Christen. Denn bei jedem können im Fundament unseres Glaubens Risse entstehen und teilweise Sachen sogar regelrecht wegbrechen. Deswegen hat Jesus gesagt, am Ende der Bergpredigt, ihr habt jetzt viel gehört und jetzt liegt es an euch und jetzt müsst ihr ein Fundament bauen. Nicht jeder baut ein Fundament mit Jesus in seinem Leben. Und das soll uns helfen, in den nächsten Wochen einfach noch mal ein paar Dinge tiefer zu machen. Das letzte Mal sprach ich über Heilsgewissheit. Und nun, was ist Heilsgewissheit? Als Christ bedeutet Heilsgewissheit, durch den Glauben an Jesus Christus gerettet zu sein und ewiges Leben zu empfangen. Aber es bedeutet auch, inmitten von Problemen die Gewissheit zu haben, geliebt und gehalten zu werden. Und ein wundervoller Vers, der das schön zum Ausdruck bringt, ist 1. Petrus 1, Vers 5. Schaut, was dort steht. Und in seiner großen Macht wird er euch durch den Glauben beschützen, bis ihr das ewige Leben empfangt. Es wird am Ende der Zeit für alle sichtbar offenbart werden. Am Ende der Zeit wird für alle sichtbar offenbart werden, jetzt sind wir angekommen. Und er wird uns durch unseren Glauben beschützen, in diesen Zeiten, in denen wir jetzt leben. Und egal, welche Herausforderungen du in deinem Leben hast oder durch welche du auch gehst, wir können uns immer darauf verlassen, dass durch den Glauben an Jesus Christus sind wir gerettet. Wir sind errettet durch den Glauben an Jesus Christus, ihr Lieben. Und wir können uns darauf verlassen, dass Gott uns beschützen wird. Gott wird uns beschützen. Und wenn wir darauf uns verlassen und dem glauben, gibt er uns Kraft und ein Durchhaltevermögen, durch alle Schwierigkeiten des Lebens hindurchzugehen. Und das Leben kann manchmal ziemlich stürmisch werden. Wer kleine Kinder hat, weiß, was ich damit meine. Also es kann manchmal richtig turbulent werden. Und du machst Fehler, man versagt. Aber der Heilige Geist ist der Partner unseres Lebens, der uns hilft, unser Leben zu meistern. Ich bin froh, dass ich den Heiligen Geist habe. Als Kind Gottes, du hast den Heiligen Geist in dir und er ist dein Partner, der mit dir durch dieses Leben hindurchgeht. Und das gibt uns Hoffnung und Zuversicht, unser Leben zu leben und dass wir wissen können, dass wir geliebt und gehalten sind, egal was passiert. Lasst uns daher an Jesus Christus festhalten, komme was wolle, und darauf verlassen, dass Gott uns beschützt und uns zu einem erfüllten Leben führen möchte und ins ewige Leben. Ich glaube, dass jedes Kind Gottes ein erfülltes Leben leben kann. Erfüllt heißt nicht, dass mein Konto immer voll ist mit Millionen. Erfüllt, das ist ganz andere Kategorien. Jetzt dachte jemand vielleicht, ach schade Jürgen. Sorry, den Zahn muss ich dir heute Morgen ziehen. Heute möchte ich über der Frage nachgehen, hört Gott mein Gebet? Hört Gott mich überhaupt? Viele Christen würden jetzt spontan sagen, natürlich, natürlich hört Gott Gebet. Aber dann frage ich mich ganz ehrlich, warum in den meisten Kirchen und Gemeinden die Gebetsveranstaltungen zu den unpopulärsten Veranstaltungen gehören. Das wundert mich. Wenn wir spontan reagieren und sagen, na klar hört Gott Gebet, ja warum sind dann diese Veranstaltungen in allen Kirchen und allen Gemeinden nicht proppevoll? Stell dir mal vor, wir würden jetzt als Gemeinde Folgendes organisieren. Also wir alle jetzt würden uns entschließen, in den nächsten Wochen machen wir eine Podiumsdiskussion mit unserem Bundeskanzler hier in Göppingen. Aber wir würden keine Werbung schalten. Wir würden keine Plakate aufhängen. Wir würden keine digitale Werbung schalten. Wir würden einfach nur auf mündliche Einladung setzen. Ich denke, die Stadthalle in Göppingen würde nicht ausreichen. Ich denke, die Leute würden kommen und es interessieren und sagen, Mensch, ich werde jetzt mal sehen, was unser Bundeskanzler in diesen Zeiten zu sagen hat. Jetzt stellt euch mal vor, wir würden eine Veranstaltung organisieren und sagen, Gebetsabend mit dem Schöpfer des Universums, mit deinem Schöpfer. Und wir würden jetzt in der ganzen Region Göppingen Plakate verteilen. Wir würden digitale Werbung schalten. Meine Vermutung ist, das ist nur meine Vermutung, dass wir wahrscheinlich diesen Raum nicht vollkriegen. Tony Evans schreibt in seinem Buch über Gebet Folgendes. Als Pastor weiß ich, wie viel leichter es ist, eine Menschenmenge für eine besondere Predigt, einen besonderen Gastredner oder ein besonderes Programm zu gewinnen, als für ein Gebetstreffen. Selbst wenn man entschlossen ist zu beten, scheinen immer wieder Ablenkungen aufzutauchen. Die Gedanken schweifen ab, Menschen stören und ich schlafe, wie sie auch, oft schon früh ein. Wir fühlen uns schuldig, nehmen uns vor, es besser zu machen, aber nach einer Weile fallen wir wieder in den gleichen alten Gebetskampf und vernachlässigen der Vernachlässigung oder der Routinegebete zurück. Wisst ihr, ich habe so drüber nachgedacht, auch für mich persönlich fällt es oft leichter, 45 Minuten über Gebet zu sprechen, als die gleiche Zeit fürs Gebet zu verwenden. Es ist wesentlich einfacher, über das Gebet zu reden, als die gleiche effektive Zeit im Gebet zu verbringen. Und mal eine Frage, wie viel, stell dir mal diese Frage, effektiv, wie viel Lebenszeit verbringst du im Gebet? Also ganz effektiv, wie viel Zeit in deinem Leben, wir sagen ja alle, unser Leben ist so kostbar, die Zeit ist so kostbar, wie viel davon verbringen wir wirklich im Gebet? Keine Angst, diese Predigt soll uns kein schlechtes Gewissen machen. Es soll uns eher die Gewissheit stärken, dass Gott uns hört. Dass Gott uns hört, unsere Gebete. Aber es wird uns auch die Augen dafür öffnen, dass Gebet mit einem Invest verbunden ist, weil der Teufel mit aller Gewalt uns daran hindern und hindern möchte, dass wir beten. Er weiß, wenn es etwas gibt, was nicht in seinen Augen gut ist, ist, wenn wir anfangen zu beten. Deswegen stand er sofort auf der Matte, als Jesus in die Wüste geführt wurde, um Zeit mit dem Vater zu verbringen. Er ist sofort da, weil er uns daran hindern möchte, dass wir beten. Satan kann dich dazu verleiten, an der Wirksamkeit des Gebets zu zweifeln. Schon mal erlebt? Diese Gedanken, diese Zweifel, Er verursacht diese Gedanken. Vielleicht kennst du diese folgenden Gedanken. Wie kann es sein, dass Gott sich wirklich persönlich für mich interessiert? Oder anderer Gedanke. Er scheint so weit weg und hat vermutlich wichtigere Dinge im Leben zu tun. Wichtigeres, als gerade mich anzuhören. Oder wenn ich bete, hört er mich dann überhaupt und beantwortet mein Gebet? Diese Frage ist so wichtig, ist so elementar. Und wir sind oft leider nur so diese, ja klar hört er das Gebet. Wir müssen Menschen helfen, da hineinzukommen in diesen Erlebenshorizont, wie Gott wirklich dieses Lebensstil, auch der Gebetserhörung und was das alles mit sich bringt. Schaut, in 1. Johannes 5, 14 bis 15 lesen wir Folgendes. Und wir dürfen zuversichtlich sein, dass er uns hört, wenn wir ihn um etwas bitten, das seinem Willen entspricht. Und wenn wir wissen, dass er unsere Bitten hört, dann können wir auch sicher sein, dass er uns gibt, worum wir ihn bitten. Ein starker Text. Ich bin ziemlich angeschlagen. Gestern Abend habe ich gedacht, das kann jetzt echt nicht wahr sein, wenn ich öfter mal trinken muss. Kürzlich wollten Sarah und ich Jemir zu seiner neuen Schule anmelden. Montagmorgen. Und für diese neue Schule brauchte es unser Familienstammbuch. Also ich machte mich auf die Suche nach diesem Familienstammbuch in der ganzen Wohnung. Und wir sind ja vor einem Jahr in die Wohnung gezogen. Also knapp etwas über einem Jahr. Wir hatten schon eigentlich das Familienstammbuch für andere Situationen, aber irgendwie da, wo ich dachte, dass es liegt, lag es nicht. Okay, also ich dann in den Keller. In den Keller sollte man zurzeit nicht gehen, noch nicht. Also da sind noch einige Kisten vom Umzug und so weiter. Und ich habe angefangen, den ganzen Keller durchzuschauen. Und ich finde dieses Familienstammbuch nicht. Ich habe alles durchgeschaut. Also eigentlich weiß ich, wo die wichtigen Dokumente sind, aber das Ding habe ich nicht gefunden. So, und ihr könnt euch vorstellen, wie so ein Stresspegel manchmal so steigen kann. Ja? Und, aber ich war echt stolz auf mich dieses Mal. Ich bin eigentlich ruhig geblieben. Ich bin hochgekommen, so, nee, ich habe es nicht gefunden. Es gab andere Zeiten, da bin ich anders durch die Wohnung gelaufen. Also es geschehen noch Zeichen und Wunder, ja. Amen, ja, Gott verändert. Auch wenn es manchmal lange dauert. Also, ich dann geschaut und geguckt, nichts. Und ich vermute, dass es zeitgleich gewesen sein muss. Sarah bringt die Kinder in Kindergarten und Schule. Und dann sagt Jemia zu Sarah Folgendes: Mama, wir werden das Stammbuch finden. Ich habe gerade gebetet. Ganz klar, ich weiß es, wir werden das Stammbuch finden. Weil wir ihm gesagt haben, wir wissen nicht, ob wir dich heute in der Schule anmelden können. Wir werden das Stammbuch finden. Und ich vermute, dass es zeitgleich war. Ich stand im Keller, ich habe alles angeschaut. Da war ich schon überall. Meine Herren, wo ist sie? Und dann entdeckte ich eine Kiste, offensichtliche Kiste. Mensch, die habe ich noch gar nicht angeschaut. Rausgeholt und siehe da, da war das Stammbuch. Ja? Halleluja, preist den Herrn, genau. Zeichen und Wunder geschehen. Nee, also wirklich, das war einfach sehr, sehr ermutigend. Ja, und in dem Text heißt es, wir dürfen zuversichtlich sein. Was heißt das? In Hebräer 4, Vers 16 lesen wir, lasst uns deshalb zuversichtlich vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort werden wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, die uns helfen wird, wenn wir sie brauchen. Amen. In Jesus haben wir das unbeschreibliche Privileg, zum Schöpfer des ganzen Universums zu kommen und mit ihm in Kontakt zu treten. Mit ihm zu sprechen. Durch ihn haben wir Zugang zum Thron Gottes und dürfen selbstbewusst in seine Gegenwart treten. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann darfst du selbstbewusst zum Thron der Gnade kommen. Hier bin ich, mein lieber Vater, selbstbewusst als dein Kind und ich möchte mit dir sprechen. Ich möchte mit dir reden. In der heutigen Welt kann es aber schwierig sein, den richtigen Weg mit Jesus zu finden. Und unsere Beziehung mit Gott zu pflegen. Aber durch Jesus Christus haben wir direkten Zugang zum Schöpfer des Universums, ihr Lieben. Wir müssen keine Verbindung suchen und aufbauen. Wir müssen das nicht. Es ist schon alles vollbracht. Die Verbindung steht. Jesus hing am Kreuz und sagt, es ist vollbracht. Die Antenne, das Kreuz, ist in den Himmel gerichtet und lädt alle Menschen ein, zum Vater zu kommen. Die Verbindung ist da. Kommt, kommt, kommt. Kommt zu mir, redet mit mir. Wir können jetzt ihm alle Freuden und unsere Dankbarkeit zum Ausdruck bringen. Aber wir können auch unsere Ängste, unsere Zweifel und all unsere Sorgen ihm geben. Alles können wir ihm geben. Philipper 4, Vers 6. Macht euch um nichts Sorgen, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Alle deine Anliegen bringe vor ihm. Und wenn dich was plagt, wenn dich was rumtreibt, bring alle deine Anliegen vor ihm und sag, Gott, ich gebe dir das. Ich bete dich an. Ich bitte dich, du siehst diese Situation, in der ich gerade stehe. Gott möchte, dass wir in seiner Gegenwart kommen, ohne Scheu und ohne Angst, sondern mit einem festen Vertrauen auf seine Liebe und Barmherzigkeit, ihr Lieben. Amen. Wir dürfen uns seiner unendlichen Gnade sicher sein. Er ist ein gnädiger Gott, der uns einlädt und er liebt uns und er möchte uns mit seiner Liebe überschütten. Zuversichtlich zu beten bedeutet aber jetzt nicht, dass es keine Probleme gibt. Zuversichtlich beten bedeutet, dass ich inmitten meiner Probleme weiß, dass ich geliebt und gehalten bin. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Paulus erlebte viele Gefängnisaufenthalte. Er erlebte Verfolgung. Er erlebte Leid. Und dennoch schreibt er in Römer 8, Vers 38, ich bin überzeugt, nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder unsere Ängste in der Gegenwart noch unsere Sorgen um die Zukunft. Ja, nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Wow! Ich will nicht erleben, was er alles durchlitten hat. Steinigungen und was weiß ich nicht alles. Corrie ten Boom hat Folgendes gesagt. Es gibt keine Grube, die so tief ist, dass Gottes Liebe nicht noch tiefer wäre. Deswegen heißt es in Psalm 23, und ob ich schon wanderte im finstersten Tal. Warum? Weil er genau da mit uns ist. Es gibt keine Grube, die so tief ist, als dass Gottes Liebe nicht noch tiefer wäre. Und deswegen schreibt Paulus an die Gemeinde, an die Gemeinden, dass sie sich nicht ängstigen sollen. Keine Angst, auch wenn ihr verfolgt werdet und bedrängt werdet. Er sagt zu ihnen, ihr werdet nicht verlassen. Ihr werdet nicht verlassen. 2. Korinther 4, 8 bis 9. Egal, wo du durchgehst in deinem Leben, und ist die Krise noch so heftig, du wirst nicht verlassen. Du bist nicht alleine, auch wenn sich das manchmal so anfühlt. Aber du bist es nicht, weil Gottes Wahrheit, ihr Lieben, Gottes Wort und seine Wahrheit steht über unserem Empfinden. Gottes Wahrheit steht über unser Erlebenshorizont. Wie wir Dinge einordnen, wie wir Dinge wahrnehmen, wie wir seine Wahrheit steht da drüber. Und das gibt uns die letztendliche Sicherheit. Amen. Nicht meine Gefühle. Ich bin froh, dass ich nicht auf mein ganzes Gefühlsleben mein Leben aufbauen soll. Hey, das gibt nur Chaos. Sein Wort, seine Wahrheit. Und deswegen heißt es in unserem Text, er hört uns. Also, durch den Glauben an Jesus haben wir Heilsgewissheit und sind wir gerettet. Aber hier endet die Reise nicht mit Gott. Manche denken, ich bin ja gerettet. Ich komme ja in den Himmel. Hey, sorry, da gibt es noch so viel mehr für dich hier zu entdecken. Gott hat so viel Segen für dich hier. Hier endet die Reise nicht. Dich nur darauf auszuruhen, dass du gerettet bist, ist alles abzuschlagen, was Gott alles für dich noch anzubieten hat. So viele Dinge. Und das Gebet öffnet uns die Tür zum Reich Gottes und ermöglicht uns den Zugang zum Herrscher dieses Landes. Durch das Gebet erhalten wir Zugang zu all den wunderbaren Dingen, die Gott für uns bereithält, ihr Lieben. Es ist wie ein Pass, habe ich so geschrieben, der uns den Eintritt in ein fremdes Land ermöglicht. Deswegen fällt es manchen so schwer zu beten, laut zu beten, weil es ist fremd. Laut zu beten ist für manche ungewohnt. Warum? Weil es ja komisch ist, zu jemandem zu sprechen, den man nicht sieht. Und dann irgendwie Fehler machen und so, meine Gebete sind nicht perfekt. Du musst nicht perfekt sein, du musst du sein. Du musst ehrlich sein. Und aus diesem Grund fällt es einigen schwer zu beten. Und deswegen ist es so wichtig, Menschen zu lehren, dass Gott hört. Wir lesen, Gott hat Hannah das Gebet erhört, als sie ihn um ein Kind bat. Hiskia betete zu Gott, als er schwer krank war und Gott gab ihm weitere 15 Jahre. Daniel betete um Erkenntnis und Vergebung für sein Volk. Gott schickte ihm den Engel Gabriel. Wahnsinn. Und er sagte, ich habe dich erhört. Petrus wurde ins Gefängnis geworfen. Die Gemeinde hörte nicht auf zu beten. Und was passierte? Ein Wunder. Und Petrus wurde aus dem Gefängnis, kam frei. Wir lesen von Abraham, Mose, Josua, Elia, Jeremia, Jesus. Die Bibel ist voll von Leuten, die uns zeigen und die uns offenbaren. Gott ist ein Gott, der hört. Also nochmal, durch den Glauben an Jesus bekommst du das Geschenk des ewigen Lebens. Gott möchte dich aber schon in diesem Leben segnen. Du darfst zuversichtlich zu Gott kommen. Du darfst wissen, dass du geliebt bist. Und du darfst sicher sein, dass Gott dich hört. Amen. Jetzt steht in 1. Johannes 5, Vers 14 folgendes. Wenn wir ihn um etwas bitten, das seinem Willen entspricht. Also Gott hört unser Gebet. Das ist Tatsache. Aber es gibt eine Bedingung. Wir sollten in Übereinstimmung mit seinem Willen beten. Es geht nicht darum, dass ich mein egoistisches Leben einfach lebe und sage, Gott, ich wünsche mir dies, ich wünsche mir jenes. Es geht darum, dass ich seinen Willen in meinem Leben erkenne und anfange, mich danach auszustrecken und anfange, das auszubeten, das auszuleben. Jedes Gebet, und das ist eine Wahrheit, jedes Gebet, das wir in Übereinstimmung mit Gottes Willen aussprechen, wird in Erfüllung gehen. Oh. Jedes Gebet, was mit Übereinstimmung mit seinem Willen in Erfüllung geht, beten wird in Erfüllung gehen. Das ist eine ganz schön krasse These. Aber das ist das, was das Wort sagt. Nun, was bedeutet es jetzt, nach seinem Willen zu beten? Nach Gottes Willen zu beten bedeutet, die eigenen Pläne aufzugeben, und seinen Willen für mein Leben zu suchen und zu erkennen. Es wird sehr knackig werden. Guck mal, ist es nicht interessant, dass die Jünger, als sie mit ihm unterwegs waren und gesehen haben, wie er so lebt, dass sie zu ihm kamen und gefragt haben, Jesus, lehre uns zu beten. Sie haben ihn nicht gefragt, lehre uns zu predigen. Sie haben ihn auch nicht gefragt, lehre uns Wunder zu tun. Sie sagten, lehre uns zu beten. Wisst ihr warum? Ich denke, sie haben gesehen bei ihm, alles, was er betet, alles kommt in Erfüllung. Dieser Mann, der lebt ein mächtiges Gebetsleben. Und was wissen wir über Jesus? Jesus sagt von sich, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Jetzt können wir uns fragen, sehen wir immer den Vater? Schauen wir immer auf ihn, wenn wir beten? Schauen wir überhaupt auf Gott, was sein Wille ist, wenn wir beten? Suchen wir oder beten wir einfach nur das, was jetzt auf unserem Herzen ist? Merken wir? Da sind wir schon echt herausgefordert. Gebet ist nicht in erster Linie, dass wir Gott unsere Gebetslisten hinklatschen. Gebet ist eine persönliche Begegnung mit Gott, indem wir ihn in ein liebevolles und persönliches Gespräch mit ihm kommen, indem wir den Vater immer besser kennenlernen und jedes noch so kleine Detail unseres Lebens mit ihm und vor ihm bewegen, ihr Lieben. Und in diesem Prozess lernen wir den Vater immer besser kennen. Wir bewegen unser ganzes Leben vor ihm und wir lernen ihn immer besser kennen in diesem Prozess. Und die Jünger sahen, dass das Gebet bei Jesus ein Austausch zwischen Himmel, Erde und Himmel ist. Ein Austausch zwischen dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren, dem Physischen und dem Geistigen. Wenn wir lernen zu beten immer mehr, wie Jesus gebetet hat, wird sich unser Leben revolutionieren. Das Gebet ist eine persönliche Verbindung, ein Suchen, ein Gespräch, ein Hingeben, man sagt, Gott, ich möchte einfach zu dir kommen jetzt. Und wir werden dauernd abgelenkt und auch in den letzten Tagen habe ich gemerkt, du kommst manchmal emotional an Punkte, wo du so verzweifelt bist. Und es braucht nicht viele Worte, wenn wir zu Gott kommen. Es braucht unsere Ehrlichkeit, unser Herz. Und sobald wir zu ihm kommen, als die wir sind, er reagiert. Er kommt auf uns zu. Er möchte Beziehung zu uns. Und Jesus möchte, dass seine Nachfolger hundertprozentig sicher sind, dass Gott Gebet hört. Schaut, in Johannes 16, Vers 23 lesen wir, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, wird er euch geben. Nun, was bedeutet das, in Jesu Namen zu beten? Was heißt das? Es bedeutet nicht, dass die Formel in Jesu Namen, also die Formel in Jesu Namen quasi der Schlüssel für Gebetserhörung ist. Also du betest und dann zum Schluss sagst du in Jesu Namen. Oder du betest für jemanden in Jesu Namen. Nicht diese Formel, das würde komplett widersprechen zu dem, was Jesus eigentlich gelebt hat, vorgelebt und gelehrt hat. Hinter einem Namen steckt keine Formel, sondern eine Person. Je besser ich die Person kenne, desto besser weiß ich, was eine Person weiß, mag oder nicht mag. Stimmt, oder? Um also den Segen Gottes zu empfangen, der für mich, für dich da ist, und die ganze Versorgung, die ganze Fülle, muss ich die Person unter diesem Namen kennenlernen. Und das ist auf alle Beziehungen anwendbar, dieses Prinzip. Menschen machten aus den Worten von Jesus eine Formel und landeten in Frustration und sie entdeckten nicht die Einladung, die Jesus da eigentlich ausgesprochen hat. Das ist eine Einladung. Lernt mich kennen. Kommt zu mir. Sowohl in biblischen Zeiten als auch in unseren Zeiten haben Namen eine große Bedeutung, oder? Namen sind wichtig. Gut, manchen wichtiger als anderen. Sarah war Namen immer schon sehr wichtig. Die Bedeutung der Namen unserer Kinder war sehr wichtig. Mir irgendwie gar nicht. Hat aber auch eine Geschichte. Mein Name wurde als Kind verändert, als wir von Kasachstan nach Deutschland kamen. Namen sind austauschbar. Für mich. Ganz tief in mir drin. Und da brauchte ich Heilung. Wiederherstellung. Ja, aber Namen haben Bedeutung. Und wenn du jetzt jemandem zum Beispiel eine Vollmacht ausstellst, in deinem Namen zu unterschreiben, was tust du, was machen wir? Sagst, diese Unterschrift in meinem Namen hat genauso eine Vollmacht, wie wenn ich dort ankomme und sage, das und das möchte ich jetzt, das geschieht. Als Jesus am Kreuz hing und von den Toten auferstand, das Grab war leer, hat er gesagt jetzt, jeder, der an mich glaubt, jeder, der mir anfängt nachzufolgen, wird in meinem Namen, in meiner Autorität beten und es werden Dinge passieren. Alles, was mit Gottes Willen übereinstimmt, wird erfüllt werden. Alles, selbst wenn es rein menschlich unmöglich erscheint. Und die Bibel listet eine Reihe von Themen auf, für die wir beten können. Vergebung, Führung und Weisheit, Schutz und Sicherheit, Dankbarkeit und Lob, Heilung. Erkenntnis und Offenbarung und so weiter. Vielleicht bist du gerade in deinem Leben in einer Krise Oder bist mit Problemen konfrontiert. Vielleicht steht über diesem Problem Tod. Vielleicht ist es deine Ehe. Tod. Vielleicht ist es eine Freundschaft, eine Beziehung. Tod. Vielleicht deine Gesundheit. Tod. Deine Berufung. Tod. Dein Familienleben. Tod. Ich weiß es nicht. Vielleicht das Gefühl Tod. Wenn wir zu Gott beten, beten wir zu jemandem, der von den Toten auferstehen kann. Amen. Gott kann deine tote Ehe wiederbeleben und zum Wiederauferstehen bringen. Ich habe es selbst erlebt. Ist auferstanden, ist aufgeblüht, wie noch nie da gewesen. Preist den Herrn. Das ist sein Werk in unserem Leben, nicht unser Verdienst. Gott kann deine Freundschaft wiederherstellen. Gott kann dir einen neuen Job geben. Gott kann dich von deiner Krankheit heilen. Amen. Wir glauben an einen Gott, der Tote auferstehen lässt. Und deswegen ist er in der Lage, das, was in deinem Leben tot ist, auferstehen. Aber, ihr Lieben, aber. Warum heilt er dann nicht jede Ehe? Warum werden nicht alle Kranken geheilt? Hui, Jürgen, jetzt traust du dich aber was. Wisst ihr, diese Fragen sind wichtig und wir müssen sie ernst nehmen, weil die Menschen stellen diese Fragen. Was passiert? Ich bete und es passiert nichts. Meine Freundschaft wird nicht geheilt. Ich kriege keinen Job. Meine Krankheit will nicht verschwinden. Er könnte doch ein Wort sagen. Das ist wichtig. Möchtest du meine ehrliche Antwort wissen? Jetzt kommt's. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Gott nimmt uns nie aus der Verantwortung. Manche Themen sind komplex. Meine Ehe, unsere Ehe, wäre nicht die Ehe, die wir wären, wenn ich nicht an meinen Baustellen gearbeitet hätte. Aber selbst wenn manche an den Baustellen arbeiten, passiert es trotzdem manchmal irgendwie. Ich weiß es nicht. Es gibt einen Teil, den ich mir vorstellen kann, für den übernehmen wir Verantwortung, aber einen Teil weiß ich nicht. Die einen beten 1, 2, 15, 50 Jahre für etwas, die anderen haben schon längst aufgegeben. Viele Erklärungsversuche, ihr Leben, warum manche Gebetserhörung auf sich warten lässt, führt bei vielen zu Druck, Verletzungen, falschen Erwartungen und falschen Gottesbildern. Fromme Plattitüden wie du musst einfach nur mehr glauben, führt bei Leuten nicht nur zu mehr Glauben, sondern sie verletzt die kostbaren Seelen. Und ich hoffe, dass das, was ich jetzt sage, nicht diese Seelen noch mehr verletzt. In Vers 15 heißt es, und das ist eigentlich der Kern, um den es jetzt geht. Noch ein paar Minuten, gebt mir ein bisschen Zeit. Aber das ist ein krasser Schlüssel hier, der so wichtig ist, um mit diesem Konflikt weitergehen zu können. In Vers 15 heißt es, und wenn wir wissen, dass er unsere Bitten hört, dann können wir auch sicher sein, dass er uns gibt, worum wir ihn bitten. Wenn wir wissen, dass er unsere Gebete hört, dann können wir auch sicher sein, dass er uns gibt, worum wir ihn bitten. Es heißt hier nicht, wenn wir mehr glauben. Hier heißt nicht, wenn wir mehr fasten. Hier heißt, wenn wir wissen. Glaube und Fasten sind enorm wichtig, ihr Lieben. Enorm wichtig. Das möchte ich nicht schmälern und das hat auch einen enormen Platz, enorme Bedeutung. Aber in der Bibelauslegung ist etwas ganz Wichtiges. Wenn wir einen Bibelabschnitt anschauen, dieser Bibeltext, der geht nicht auf alle Fragen und Aspekte dieses Themas ein. Deswegen brauchen wir andere Bibelverse. Okay? Dieser Text hier in 1. Johannes 5 spricht einen ganz bestimmten Punkt an, der wichtig ist und der grundlegend ist für das Gebetsleben, für das Glaubensleben. Hier heißt es, ne, dass das Wort Wissen bedeutet auch erkennen, kennen, verstehen, anerkennen, erinnern oder respektieren. Es geht um einen Prozess des Kennenlernen. Erkennen oder verstehen, dass unsere Gebete mit Gottes Willen übereinstimmen. Um im Willen Gottes beten zu können, müssen wir Gottes Willen, seinen Charakter, sein Wesen kennenlernen, erkennen und verstehen. Und das ist ein Prozess. Das geschieht oft nicht sofort. Manchmal kriegen wir Offenbarung, aber es ist immer wieder auch ein Prozess, wie wir im Willen Gottes beten können. Kinder verstehen manchmal nicht, dass ihr Wille mit dem Willen der Eltern nicht konform ist. Nicht alles, was sich meine Kinder wünschen, würde ich ihnen geben. Also wenn sich meine Kinder jetzt ein Handy wünschen, in diesem Alter, nein, noch nicht. Also zumindest jetzt die zwei Kleineren. Bei den Älteren, schauen wir mal. Guck mal, was er sagt, wenn er diese Predigt hört. Neulich, ja klar, er hört schon. Ja. Neulich war er krank und dann kam ich und dann hat er die Predigt angehört, die ich hier gehalten habe. Liegt im Bett mit Fieber. Wenn meine Kinder jetzt meinen Autoschlüssel haben möchten und ins Auto steigen möchten, würde ich sagen, nein, du bist noch nicht so weit. Warte noch ein paar Jährchen. Und manchmal verstehen sie nicht das große Ganze und bei uns genauso. Wir verstehen manchmal nicht das große ganze Bild, was Gott in unserem Leben schreibt. Und hier kommt der Heilige Geist ins Spiel, ihr Lieben. Deswegen sagte ich, ich bin froh, dass ich den Heiligen Geist habe. Der Heilige Geist hilft uns, im Gotteswillen zu beten. Römer 8, 26 bis 27 heißt, der Heilige Geist hilft uns in unserer Schwäche. Denn wir wissen ja nicht einmal, warum oder wie wir beten sollen. Doch der Heilige Geist betet für uns mit einem Seufzen, das sich nicht in Worte fassen lässt. Und der Vater, der alle Herzen kennt, weiß, was der Geist sagt. Denn der Geist bittet für die, die zu Gott gehören, wie es dem Willen Gottes entspricht. Und jetzt kommen wir zu dem allerwichtigsten Punkt in dieser Predigt. Der Heilige Geist hilft uns nicht nur zu beten, der Heilige Geist bestätigt uns in jeder Lebenssituation, dass wir geliebt sind. Auch wenn die Dinge gerade nicht so passieren, wie wir es wollen. Er bestätigt uns in unserem Herzen, du bist bejaht. Römer 8, Vers 16. Denn der Geist Gottes selbst bestätigt uns tief im Herzen, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn also die Gebetserhörung ausbleibt und nicht eintritt, dann ist es das Ziel des Heiligen Geistes in dieser Zeit, dass wir tief im Herzen wissen, also nicht deswegen will er das wissen, sondern wenn die Gebetserhörung ausbleibt, dann führt er uns tiefer, er möchte uns tiefer führen, dass wir wissen, wir sind trotzdem geliebt, wir sind trotzdem gehalten und Gott kümmert sich um jedes Detail unseres Lebens. Und das kollidiert oft mit unserem Verstand. Er möchte, dass wir den Charakter des Vaters kennenlernen. Ich meine, was hat denn Jesus gesagt im Garten Gethsemane? Vater, nicht mein Wille, aber dein Wille geschehe. Er hat gekämpft, er hat gerungen. Er wusste, dass er geliebt ist. Wenn wir diese tiefe Bestätigung im Herzen haben und erfahren und seinen Charakter immer besser kennenlernen, stimmen unsere Gebete mit seinem Willen immer mehr überein und wir können uns gewiss sein, dass das, was wir mit Gott kommunizieren, reden, Gott wird uns Dinge zeigen, für die wir beten und sie werden in Existenz kommen, das glaube ich. Das glaube ich. Und es ist ein Prozess, von den selbstsüchtigen Wünschen loszukommen und immer mehr das zu wollen, was Gott möchte. Amen. Und es ist auch ein sehr wichtiger Vers. Der Prozess, in dem wir stehen, nochmal, einer der wichtigsten Sätze für mich in den letzten Jahren kam von Dallas Willard, der gesagt hat in einem Buch, die Christen haben Wege gefunden, Christen zu sein, ohne Christus ähnlich zu sein. Und dieser Satz prägt mich seit Jahren. Und er bringt mich immer mehr dahin, dass wir in diesen Transformationsprozess kommen müssen als Leib Jesu, weil wie sonst sollen wir denn ohne Flecken und Runzeln einmal vor ihm stehen? Wie sonst? Und Unsere selbstsüchtigen Wünsche sollen verschwinden und Gottes Wille, seine Wünsche, unser Herz erfüllen. Und dann bringen wir das vor Gott her. Römer 8, Vers 5. Wer von seiner menschlichen Natur beherrscht wird, ist von ihren selbstsüchtigen Wünschen bestimmt. Doch wer vom Heiligen Geist geleitet wird, richtet sich nach dem, was der Geist will. In dem Prozess stehst du. Und der ist so kostbar, der ist so wertvoll, der ist so wichtig. Du bist wichtig, du bist wertvoll. In diesem Prozess, wo Gott seinen Willen, seine Wünsche, auch wenn es schwierig ist, auch wenn die Dinge nicht so, du hast ein Anliegen, heißt nicht, dass das, was du willst, das Gott nicht will, aber vertraue ihn in diesem Prozess, leg alles vor ihm hin, lass dich weiterhin lieben und werde nicht verbittert. Amen. Wie oft werden Menschen verbittert, wenn Krisen ins Leben kommen? Und dort steht, dass der Heilige Geist dich bestätigen möchte, er möchte dich lieben. Und die Bibel ist voll von Beispielen von Menschen, von Männern und Frauen Gottes, die durch eine Krise nach der anderen gehen. Deswegen sage ich, wir brauchen einen Glauben, der krisenfest ist. Amen. Kein Sonntagsglauben, kein nur Kleingruppenglauben. Wir brauchen einen Glauben, wo wir fest und sicher stehen, wenn die allerheftigsten Krisen kommen, ich stehe sicher. Ich stehe auf Fundament, ich stehe auf Jesus Christus. Er ist mein Fels. Und wir in Deutschland haben noch Verfolgung so noch nicht erlebt, was andere Länder erleben. Wir brauchen einen Glauben, der krisenfest ist. Wenn Erschütterungen kommen, dass wir sicher stehen, sagen, ich bin geliebt. Ey, auch wenn die Welt um mich herum zerbricht, ich bin geliebt. Deswegen, ich finde es Wahnsinn, das ist für mich immer ein so eine Ermutigung. Ich bin gerne mit Menschen zusammen. Ich liebe es mit solchen Leuten. Wir haben unter uns einige davon, preis den Herrn. Da kann kommen, was wolle. Da sind Krisen, da sind Nöte, da ist Herausforderungen. Und du kommst mit den Leuten ins Gespräch und die sagen dir, weißt du, ich liebe den Herrn. Ich vertraue ihm. Gott ist gut. Und dann kommst du mit anderen ins Gespräch. Die erleben vielleicht nicht solche Krise. Oh Mann, warum macht Gott dies und jenes? Tu dich mit Menschen zusammen, die sicher stehen. Und lass dich inspirieren von diesen Leuten in deinem Glauben. Amen. Ich habe hier im Studienmaterial 11 Gründe noch aufgelistet. Ich werde die jetzt nicht weitergeben. 11 Gründe, warum Gott Gebet nicht erhört. Die Bibel ist auch ganz klar an manchen Stellen, wenn Gott nicht hört. Aber das möchte ich jetzt nicht vorlesen, weil ich möchte den Schwerpunkt darauf legen, letztendlich die Einladung, komm zum Vater. Lass dich von ihm lieben. Denn was Leute, ich habe mir überlegt, mache ich diese Liste? Das, auf jeden Fall, wir müssen es, weil das ist das Wort Gottes, die Bibelverse hier. Aber was nicht passieren darf ist, weißt du, Leute kommen mit dieser Liste, stellen sich vor den Spiegel und klagen sich an. Du glaubst nicht, du machst falsche Motive. Wahrscheinlich ist das der Grund, wahrscheinlich ist das der Grund. Das bitte nicht. Das bitte nicht. Es kann dir helfen, vielleicht zu gucken, vielleicht habe ich falsche Motive. Aber das möchte ich dir abgeben. Reinige mich, verändere mich an dieser Stelle. Ein Vers möchte ich aber vorlesen. Und zwar für Ehemänner. Es gibt eine Bedingung, wie auch mit Gebetserhörung zusammenhängt, für Ehemänner. Und zwar, Gott hört unsere Gebete nicht, wenn wir unsere Frauen nicht ehren. 1. Petrus 3, Vers 7. Ebenso gilt für euch Männer, euer Verhalten gegenüber euren Frauen soll von Achtung geprägt sein. Begegnet ihnen verständnisvoll, denn sie sind die Schwächeren. Und vergesst nicht, dass sie wie ihr das ewige Leben von Gott geschenkt bekommen, damit eure Gebete nicht vergeblich sind. Also, liebe Männer, lasst uns unsere Frauen ehren. Lasst uns für sie da sein. Lasst uns sie schätzen. Lasst uns sie lieben. Lasst uns Jesus' Liebe weitergeben in unseren Beziehungen, in unseren Ehen. Ihr lieben Frauen, ich habe jetzt auf die Schnelle einen Vers für euch gefunden. Aber da gibt es einige, also schaut es euch an. Wenn die Sachen nicht reichen, auf unserer Homepage findet ihr dieses Studienmaterial. Als ich vor zwei Wochen diese Predigt eigentlich halten wollte, habe ich sie angekündigt mit den Worten: Bist du dir sicher, dass Gott dich hört? Und an diesem Morgen hatten wir diese tragische Situation in unserer Familie. Du hast Christen, die gebetet haben, die gerungen haben mit Themen, und dann kommt so eine Tragik ins Leben. Wo bist du, Gott? Ich möchte an dieser Stelle sagen, diese Fragen sind so wichtig und so ernst zu nehmen. Und es gibt auf manche Fragen nicht einfach eine schnelle Antwort. Zweifel sind da, Nöte, Herausforderungen, Prozesse, Enttäuschungen, Verletzungen. Aber in all dem, wo wir durchgehen, hoffe ich, dass die Botschaft angekommen ist, dieses Erkennen, dieses Wissen, Verstehen, dieses Kennenlernen, Gott findet nur in der Begegnung mit ihm statt. Nur wenn wir uns einfach wieder aufmachen und sagen: Gott, ich verstehe es nicht, ich halte es dir hin, ich bitte dich, hilf mir in meinem Leben hier, das einzuordnen. Ich weiß nicht, was du in deinem Leben einordnen musst, ich weiß nicht, wo du durchgehst, aber was ich weiß, und das ist die Botschaft, es gibt einen liebenden Vater, der dich hört, der für dich da ist, der wartet heute Morgen, er wartet auf dich, er wartet, dass du zu ihm kommst, er wartet. Mach dich auf, zu diesem Vater zu kommen. Es gibt keine Verdammnis über dir, wenn Dinge nicht so laufen, wie du dir vorgestellt hast. Ich möchte dich ermutigen, nicht aufzugeben und weiter nach einer Begegnung mit Gott zu suchen. Verbring Zeit im Gebet und der Bibel. Such Gemeinschaft mit Gläubigen. Gott hat einen Plan für jeden Einzelnen von uns. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für den Zuspruch und die Sicherheit, dass du uns hörst und dass du auch Gebete erhörst und dass du uns immer mehr in die Vollmacht führst und immer mehr in deine Liebe. Ich weiß nicht, wo die Leute hier stehen. Ich weiß, wo ich stehe. Manchmal weiß ich selber nicht, wo ich stehe. Und es sind so viele Leute, so viele Menschen in diesen Zeiten, die Anliegen haben und mit diesen Anliegen zu dir kommen. Wenn du mit einem Anliegen ganz, ganz besonders zu kämpfen hast und sagst: Gott, ich habe hier echt so Themen, die möchte ich vor dich hinbringen, lass uns doch gemeinsam einfach so aufstehen und sagen: Herr, hier sind wir. Wir kommen mit diesem Thema, mit dieser Frage. Wir verstehen es nicht. Ich möchte hier Heilung. Ich möchte hier Wiederherstellung. Aber wir kommen jetzt zu dir.